So, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Kapitel 6, Fixität. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben besprochen, was Fixität überhaupt ist. Ich habe so ein bisschen was zum historischen Hintergrund gesagt. Und dann haben wir ein paar Lemmata bewiesen. Das letzte Lemma war das, was ich gerne alles oder nichts nenne. Da haben wir uns nämlich klar gemacht, dass wenn wir eine Gruppe haben, die mit unseren üblichen Voraussetzungen mit Fixität K wirkt. Und wenn wir dann eine Primzahl P haben, nein, die größer ist als K, echt größer, dass wir dann so eine Situation haben, dass die Primzahl P entweder die Ordnung der Punktstabilisatoren gar nicht teilt, oder aber wenn sie die doch teilt, dann enthalten die Punktstabilisatoren sofort eine volle Tosuga-Gruppe der ganzen Gruppe G. Damit haben wir letztes Mal aufgehört, das war Lemma 6.4, jedenfalls in meiner Erinnerung. Und dann können wir jetzt weitermachen mit einem Einschub, der mit dem Thema Sylow-Gruppen eng verbunden ist. Und deswegen haben wir entschieden, den jetzt hier zu machen, sodass wir das dann gleich anwenden können und nicht irgendwo am Anfang der Vorlesung, sodass wir dann wieder vergessen haben, was uns fehlt. Und das Thema sind stark eingebettete Untergruppen. Also beginnen wir mit der Definition. Da haben wir die Primzahl P und eine echte Untergruppe, deren Ordnung mit P teilbar ist. Es gibt übrigens mehrere Variationen dieser Definition in der Literatur. Ich nehme jetzt einfach eine, an die ich mich gewöhnt habe. Und wie wir später sehen werden heute, ist haufenweise Zeug dazu erklärt. Das heißt, wir sind jetzt mal kurz abstrakt. Das heißt, die Prim, G eine echte Gruppe natürlich und H eine echte Untergruppe. So, dass ein Primzahler der Ordnung von H ist. Und dann nennen wir H stark P eingebettet in G. Genau dann, wenn, immer dann, wenn wir H mit einem Element außerhalb von H konjugieren und dann den Durchschnitt mit H bilden, eine P-Strich-Gruppe rauskommt. Herauskristallisiert, dass Leute für die Primzahl 2 manchmal einfach nur stark eingebettet sagen. Das hat historische Gründe, dazu später. Dass die Ordnung nicht durch P teilbar ist, also teilbar zu P. Und jetzt hoffe ich, dass ich an alles gedacht habe in der Definition, aber das werden wir ansonsten gleich merken, denn wir beweisen jetzt ein umfangreiches Lemma. Das Lemma geht so: stark P eingebettet sein ist gleichwertig zu den folgenden 100 Sachen. Nicht 100, aber. Also, ich mal selbst ein bisschen mit dem Begriff umzugehen. Und später spezialisieren wir uns auf die Primzahl 2. Und mit der Primzahl 2 hat es auch angefangen. Ich habe trotzdem entschieden, jetzt so zu beginnen, allgemein. Mit der Primzahl 2 hat es angefangen und mit einer Arbeit von Bender. Und zwar ging es da um Permutationsgruppen, die auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Und da kam sein Untergruppe raus, das waren die Punktstabilisatoren in dem Fall, mit so gewissen Eigenschaften und das hat er stark eingebettet genannt. Das war das, was wir hier jetzt besprechen für die Primzahl 2. Und dann wurde das Konzept verallgemeinert. Interessant ist vielleicht noch, so, durch die Arbeit von Bender hat man dann auch Beispiele gesehen von Gruppen, die stark 2 eingebettete Untergruppen haben. Man hat also gesehen, okay, das ist irgendwie was Natürliches, das tritt auf. Und Bender und Suzuki, die beiden haben dazu beigetragen, die haben die Struktur von Gruppen mit einer stark zwei eingebetteten Untergruppe komplett geklärt. Und insbesondere haben sie alle einfachen Gruppen klassifiziert, die so eine stark zwei eingebettete Untergruppe haben. Und das ist Präklassifikation. Es wurde sogar benutzt für die Klassifikation der einfachen Gruppen und war da ziemlich wichtig. Und wieder mal sieht man, dass die Primzahl 2 besonders ist. Denn für ungerade Primzahlen gibt es das Konzept auch, wie wir sehen. Und auch das ist eine interessante Frage. Und auch da kann man sich schnell Beispiele überlegen. Aber eine vollständige Klassifikation gab es dann erst, nachdem die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen komplett abgeschlossen war. Da ist es also nicht gelungen, das vorher schon zu machen. Okay, nach diesen kurzen Hintergrundbemerkungen schauen wir uns das jetzt näher an. B ist die ganze Zeit eine endliche Gruppe, H ist jetzt wieder eine echte Untergruppe. In der Primzahl, die Gruppenordnung von H teilt. Und dann kommen ganz viel Leichtfertiges dazu. Ich schaue mal eben, nur damit wir uns mental vorbereiten können. A, B, C, D, E. Gut, erste Aussage H ist stark eingebettet. In G. Dann die nächste Eigenschaft. H fängt quasi die Normalisatoren aller. Ah, ich brauche noch eine Pisidorf-Untergruppe. Ha, Moment. Sei. Stark P eingebettet zu sein, heißt, dass man die Normalisatoren von nicht-trivialen P-Untergruppen einfängt. Sehr grob gesagt. Wenn ich das als Erzeugnis bilde, dann haben wir Normalisatoren von Untergruppen Q, die nicht-triviale Untergruppen sind von P, also von der Pisidorf-Untergruppe von H, mit der wir angefangen haben, dann liegen die alle in H. Nächste Eigenschaft. Na, der Normalisator von P selber liegt in H. Und, das reicht noch nicht, für alle Elemente X aus P, der Ordnung P, gilt, dass der Zentralisator auch in H liegt. Nächste Aussage. Ah, das formuliere ich jetzt mit einer Sprache, die wir verstehen, aber für die, die mehr wissen, die zum Beispiel jetzt gerade bei Yasir Spezialvorlesungen waren oder so, hier geht es um die Kontrolle von Fusionen. So, wer das kennt, wird es wiedererkennen gleich bei dem, was ich jetzt schreibe. Kombinierte Elemente in P und dann ist gemeint, Elemente in P, die da drin liegen und die irgendwo in der großen Welt, also in der großen Gruppe G, konjugiert sind, sind bereits in H konjugiert. Das heißt, H kontrolliert die P-Fusion. Und, ich glaube, das reicht noch nicht. Genau, und nochmal diese Zentralisator-Eigenschaft von da oben. Und für alle. Und die fünfte ist, in der Wirkung von G auf G modulo H, also der Menge der Restklassen per Rechtsmultiplikation, das schreibe ich jetzt abgekürzt hin, hat jedes Element der Ordnung P von G genau einen Fixpunkt. Thank you. bevor wir anfangen, das zu beweisen, indem wir da einmal schön rundherum laufen, möchte ich so ein bisschen auf die Qualität dieser Aussagen schauen. Ich mag nämlich so Aussagen, bei denen man quasi innerhalb der Gruppentheorie verschiedene Brillen aufsetzt und auf verschiedene Dinge achtet. Oder, ja, besser kann ich das gerade nicht sagen. Aber was ich meine ist, wir haben hier diese Definition und da geht es irgendwie um eine Primzahl und um so Schnitte von Konjugierten, von einer Untergruppe. Und wir haben jetzt eine Eigenschaft, die so charakterisiert ist und die wir dann aber auch charakterisieren können darüber, wo irgendwelche lokalen Untergruppen liegen, beziehungsweise darüber, dass die Fusion kontrolliert wird, beziehungsweise darüber, dass da bei irgendeiner Wirkung irgendwas so und so viel Fixpunkte macht. Das sind also schon sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche Phänomen, finde ich. Und sowas mag ich. Und jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. So, mal gucken, was ich mir da überlegt hatte, wie ich das machen wollte. Genau, es gibt eine Inklusion oder Implikation, sollte ich sagen, die wir glauben müssen, die wir hier mit den Mitteln dieser Vorlesung nicht zeigen können. Das wäre ein Ausflug. Den Ausflug können wir gerne machen nach Weihnachten, wenn das Leute interessiert. Und es gibt eine Richtung, die eine Übungsaufgabe wird in der nächsten Serie. So, und den Rest machen wir. Also machen wir mal. Fangen wir mal an mit etwas, was wir sehen. Und zwar aus B folgt C. Da behaupte ich mal, dass wir das sehen können. Denn wenn es stimmt, dass für alle nicht-trivialen Untergruppen von P der Normalisator in H liegt, dann liegt ja insbesondere der Normalisator von P selber in H. Und wenn der, muss ich kurz nachdenken, genau, der für alle Elemente der Ordnung P liegt der Zentralisator dieser Elemente im Normalisator der davon erzeugten Untergruppe und das ist dann ja auch wieder jeweils eine nicht-triviale Untergruppe von P und deren Normalisator liegt nach Voraussetzung B auch in H, sodass wir also beides, was da steht, zurückführen können auf Spezialfälle dessen, was da in B in der Voraussetzung steht und damit folgt das sofort. Das heißt, das ist klar, dass C sozusagen Spezialfälle stehen. Das ist jetzt ein bisschen ins Unreine hingeschrieben, aber das war die Essenz dessen, was ich gerade gesagt habe. In den beiden Fällen, die da in C behandelt werden, gucken wir und die sind durch das, was in B steht, abgedeckt. Okay, und dann kommt die Richtung, die wir für den Moment glauben müssen, nämlich aus C folgt D. Für die, die den kennen, da geht der Alperin-Goldschmidt-Fusionssatz ein. Und über den können wir gerne, dann, wenn es gewünscht wird, am Ende der Vorlesung reden, bei einer Zeit. C. Oder dass es damit geht, müssen wir glauben. Und jetzt möchte ich von D zu E gehen. Okay, das heißt also, dass wir uns jetzt diese Wirkung angucken. Was steht da alles? Es geht um diese Wirkung der Rechtsmultiplikation und es geht um alle Elemente der Ordnung P auf der ganzen Welt. Aber mit dem Satz von Sylow reicht es, wenn wir das zeigen für die Elemente der Ordnung P aus der P-Sylow-Gruppe groß P. Also fangen wir damit an oder vielleicht... genau, damit beginnen wir. Wir fangen also jetzt an mit einem Element der Ordnung P aus groß P und zeigen das, was in E steht, dafür. Thank you.
Gut, wo?
Ja, was da jetzt los? Wo liegt das?
Das liegt natürlich, weil es aus P kommt und weil P eine Wiederholung von H ist, in H und stabilisiert deswegen in dieser Wirkung per Rechtsmultiplikation schon mal einen Punkt, nämlich H. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, Wirkung per Rechtsmultiplikation irgendwie abzukürzen. Und ich mache es einfach mal so, bei der W, D, also großes W, kleines D, großes R, Wirkung durch Rechtsmultiplikation. Gut, jetzt haben wir also einen Fixpunkt gefunden und wollen zeigen, dass es der einzige ist. Also gucken wir nochmal nach. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, deswegen muss ich das vielleicht nicht so super ausführlich machen. Wir schauen jetzt nochmal, was passiert, wenn ein Gruppenelement eine solche Nebenklasse hier per Rechtsmultiplikation stabilisiert. Das ist also HG aus B und A und X aus und X, dieses Element, was wir haben, hier im Stabilisator bei dieser Wirkung. Dann gilt, wir überlegen wieder, die Wirkung ist durch Rechtsmultiplikation, das heißt, jetzt ist HGX das gleiche wie HG, dann formt man so ein bisschen um und dann sieht man, X liegt in H hoch G. Also liegt es jetzt in beiden, einerseits in H, andererseits in H auf G. Und dann können wir doch mit dem Satz von Sylow X in eine P Sylow, also X liegt in H auf G. Ich könnte jetzt auch umgekehrt sagen, X hoch G hoch minus 1 liegt in H, liegt also dort in einer P Sylow Untergruppe und die ist dann in H konjugiert zu P. Das heißt, diesen Schritt gehe ich jetzt. Jetzt nehme ich mir mit Sylow ein Element H aus H her, was dieses Konjugierte von X in P hinein konjugiert. Situation jetzt mal an. Wir haben jetzt ein Element der Ordnung P in groß P, nämlich X, mit dem wir angefangen haben. Dann haben wir jetzt noch ein weiteres Element der Ordnung, also eventuell das gleiche, aber auf jeden Fall ein Element der Ordnung P, wieder in groß P, nämlich dieses X hoch G hoch minus 1 H. Und jetzt gucken wir, was in Voraussetzung D steht. Da steht, konjugierte Elemente in P sind bereits in H konjugiert. Das bedeutet also jetzt, dass wir ein Element in H finden, was x auf x hoch g hoch minus 1 h konjugiert. Wie nenne ich das denn jetzt? A. Aus irgendeinem Grund. Okay, dann liegt man ein A aus A mit der Eigenschaft, ja, jetzt muss ich deutlich schreiben, sonst erkennt man nichts. X hoch P minus 1 H A gleich X. Das heißt, G hoch minus 1 H A liegt im Zentralsator von X, also nach Voraussetzung in D in H. Oder die Vergangenheit, dass G hoch minus 1 nach A im Zentralsatz von X liegt, also in A. Und jetzt gucken wir uns die Bestandteile dieses Elements nochmal an. Das ist übrigens ein typisches Sylow-Fusionskontrolle-Bla-Argument, so dieses Gebastle. Und vielleicht kommt es heute bekannt vor, wir haben, als wir damals, was war denn das? Ich glaube, das war Schulz-Hassenhaus oder so. Da haben wir auch genau was gemacht, haben wir auch einfach rumgebastelt und so lange Elemente benutzt und irgendwas hin und her konjugiert, bis wir gesehen haben, was wir sehen wollten. Und so ähnlich ist es hier. Schauen wir mal, woher die ganzen Leute kommen. A kommt aus H, das steht dort. H kommt aus H, das steht dort. G hoch minus 1 kommt irgendwo her. Aber der Punkt ist, das Ganze liegt in H, deswegen muss jetzt dieses verbleibende Element G-1 auch aus H kommen. Und das heißt, dass das Element G, mit dem wir angefangen haben, hier oben, also dass der Repräsentant dieser Restklasse, dass der aus H kam. Und das heißt, dass in Wirklichkeit dieser Punkt, den wir fixiert haben, H war, also der Fixpunkt, den wir schon kannten. Das heißt, es gibt keinen weiteren. Dieses x alles erledigt und dann gucken wir nochmal, warum wir fertig sind. Dann ist der einzelne Fixpunkt x bei dieser Wirkung und das reicht. Das reicht, weil wir mit den Voraussetzungen, die in D stehen, alle konjugierten Klassen von Elementen der Ordnung P in H sehen. Und wenn man die in H sieht, dann kann man halt da im Zeichen Sylow in die Untergruppe P reinkommen. Und dann ist man fertig. Steht, nämlich dass das, was wir jetzt für x gemacht haben, für jedes Element der Ordnung gilt. Tatsächlich, also was man dann braucht, ist unter anderem nochmal diese Geschichte, dass die Zentralisatoren von Element der Ordnung G hier drin landen. Denn im Zentrum einer Sylow-Untergruppe von ganz G liegt ja irgendwas der Ordnung G. Das wird dann da reingezogen und deswegen sieht man da am Ende alle konjugierten Klassen. Okay, jetzt will ich jetzt nicht alles aufschreiben, sondern möchte gucken, wie wir weitermachen. Jetzt sind wir bei E gelandet und wir gehen mal von E nach,
es gibt mehrere Möglichkeiten, was habe ich mir denn überlegt? Ich glaube, ich wollte zu B gehen. Genau, ich möchte von E zu B gehen und dann kann man sich ganz am Ende überlegen, dass A und B gleichwertig sind.
Genau, wir haben ja bei B angefangen, aus B folgt C. C folgt E aus D folgt E, jetzt machen wir aus E folgt B, dann haben wir quasi diese letzten vier, dass die alle gleichwertig sind. Und die Gleichwertigkeit von A und B, die machen wir so, dass wir die eine Richtung hier besprechen und die andere Richtung wird eine Übungsaufgabe. Das war, glaube ich, mein Plan. Hoffe ich. B. Gut. Was ist denn da in B eigentlich zu tun? Da geht es darum, dass wir uns nicht-triviale Untergruppen von P angucken und deren Normalisatoren. Dann schnappen wir uns doch mal so eine. Normalisator von Q nicht in H läge, dann hätten wir doch jetzt in Q Elemente, die noch weitere Fixpunkte machen in dieser Wirkung. Oder? Dann die Elemente aus Q, ist, also Q ist nicht trivial, also gibt es da Elemente der Ordnung P. Und die haben jetzt offensichtlich schon einen Fixpunkt, nämlich H, und sie haben keinen weiteren. Stabilisiert, dann liegt man in dem entsprechenden Konjugierten. Jedes Element liegt also nur in H und in keinem
ja, woher kommt, aus Corona macht. Denn in dem Moment, wo ich außerhalb von H bin, repräsentiere ich ja eine von H verschiedene Nebenklasse.
Gut, das heißt, diese Elemente können nur darin liegen.
Ja, und wenn ich jetzt also etwas im Normalisator von Q hätte außerhalb von H, dann könnte ich damit so ein Element konjugieren und müsste damit eben in so einem anderen konjugierten landen. Kann ich aber nicht, weil ich ja nur diesen einen Fixpunkt habe. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns jetzt für alle nicht-trivialen Untergruppen von P überlegt, dass der Normalisator in H liegen muss. Und in B steht, das Erzeugnis über all diese liegt in H. Ja gut, das ist klar, H ist eine Untergruppe. So, und jetzt hatte ich gerade schon erzählt, dass wir dann mit B bis E fertig sind. Und jetzt interessiert uns noch die Gleichwertigkeit von A und B. Und das möchte ich so machen, dass ich die Richtung zeige aus B folgt A. Also schreibe ich alle an. Aus A folgt B ist die Bedingungsaufgabe. Und jetzt kommt noch die andere Richtung. Überlegen, was wir da haben. Eigenschaft B haben wir uns ja gerade angeguckt. Genau, das war es mit den Normalisatoren. Und daraus sollen wir jetzt schlussfolgern, dass H stark P eingebettet ist. Dann, naja, einmal kurz nachdenken. Es gibt offensichtlich in H nicht triviale P-Untergruppen. So, das haben wir von Anfang an. Das haben wir laut Voraussetzung, sodass also dieser Teil der Voraussetzung bei stark P eingebettet, dass die Gruppenordnung überhaupt durch P teilbar ist, kein Problem ist. Das ist sie von Anfang an. Gut. Das heißt, dass wir uns jetzt wirklich nur um diese Eigenschaft kümmern müssen, dass die Durchschnitte mit Konjugierten, wobei das konjugierende Element außerhalb von H war, dass das P-Strichgruppen sind. Das müssen wir uns jetzt angucken. Also fangen wir damit an. Ohne H und ich fange mal direkt an mit einer P-Untergruppe von diesem Durchschnitt und dann möchte ich zeigen, dass die trivial ist. Das ist Y, eine P-Untergruppe von H hoch P. So, jetzt liegt Y da irgendwo rum, in H und in H hoch G. Liegt also jeweils dort in einer P-Sylow-Untergruppe und dann kümmern wir uns um H. Y liegt in H, liegt also dort in einer P-Sylow-Untergruppe und dann kann ich, indem ich notfalls hier nochmal konjugiere, voraussetzen, dass Y in P liegt mit Sylow. Okay, Möglichkeit 1, Y ist nicht trivial. Etwas und wir können Voraussetzung B verwenden. Dann ist Y nämlich jetzt eine nicht-triviale Untergruppe von P und in Voraussetzung B steht, dass dann der Normalisator in H liegt. Was passiert dann? Ach stimmt, dann passiert jetzt noch irgendwas Witziges. Moment, jetzt konzentrieren sich die gibt dadurch die Sätze. Also das war ja richtig. Das liegt jetzt da drin. Und jetzt möchte ich mir gerne den Normalisator von Y angucken, in diesem Konjugierten. Da liegt Y ja auch drin, H und G. Dann kann man sich jetzt einmal angucken, was mit dem Normalisator von Y da drin los ist. Insbesondere ist der Normalisator in H und G von Y, ja wo ist der? Der ist einerseits in H hoch G, das steht ja da, und Und andererseits liegt er aber auch wegen der Eigenschaft, die wir gerade uns überlegt haben, in H. So. Und jetzt kommt wieder so ein Standardargument, was wir schon kennen, wenn wir mit P-Gruppen arbeiten oder mit Mesothelengruppen im Allgemeinen. Wenn man da echte Untergruppen hat, dann wächst, also dann liegen die echten in normalen Sackraum. Und das heißt also, naja, wenn der Normalisator jetzt da drin liegt, wir hatten Y ja als P-Gruppe daher genommen, jetzt überlege ich, ob man dann schon folgern kann, dass Y dann eine P-Südorf-Untergruppe ist von diesem Durchschnitt? Nee, ich glaube nicht. Denn ich habe es ja nur als P-Gruppe hergenommen, ich habe ja nicht mal gesagt, genau, ich habe nur gesagt, es ist nicht trivial. Ah, Moment, muss ich kurz nachdenken, ob ich das direkt so wählen möchte. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Argument jetzt wieder fortsetzen kann. Und ich glaube, das Schönste ist, mit Y direkt so zu beginnen, dass man Y als P-Südorf-Untergruppe dieses Durchschnitts hernimmt. Denn wenn man das macht, dann führt diese Eigenschaft, die wir hier unten jetzt gesehen haben, dazu, dass Y dann eine P-Südorf-Untergruppe von H hoch G sein muss. Und das finde ich schön. Das ist kurz. Und das können wir sofort so schließen, wenn wir am Anfang Y so wählen. Und das gefällt mir. Also machen wir es jetzt so. Sei Y eine P-Südorf-Untergruppe. So. Und immer noch ist es eine P-Untergruppe von H. Und deswegen kann ich immer noch sagen mit Südorf, dass wir Y als in P liegend annehmen dürfen. Und immer noch kann es sein, dass Y 1 ist, aber wenn nicht, dann passiert alles so, wie wir es gerade besprochen haben. Und dann haben wir jetzt hier den Schlüssel stehen für die nächste Aussage. Und daher ist jetzt Y 1 von AP. Denn es ist eine P-Gruppe da drin und eine Südorf-Gruppe im Normalisator. Und dann ist es eine Südorf-Gruppe vom Ganzen. Dafür war es wichtig, dass der Normalisator in HP in diesem Durchschnitt liegt, wo Y herkam. So, was haben wir jetzt gewonnen? Jetzt ist Y eine P-Südorf-Gruppe von H hoch G, liegt gleichzeitig aber ja auch in H und H und H hoch G sind konjugiert, also isomorph. Das heißt, die P-Südorf-Untergruppen sind gleich groß und haben die gleiche Struktur. In dem Moment, wo Y jetzt da eine Südorf-Gruppe ist, und in Handeln muss es dort auch eine Südorf-Gruppe sein. Könnte man jetzt sagen, aus Ordnungsgründen oder wegen Konjugation oder warum auch immer. Jetzt ist es H. Dafür reicht das Drinliegen und das H und V konjugiert sind. Und wir sind noch nicht ganz fertig, denn jetzt spielen wir wieder das gleiche Spiel von vorher. Wir transportieren jetzt, also Y ist eine P-Südorf-Gruppe von H hoch G, das heißt Y hoch G hoch minus 1 ist eine P-Südorf-Untergruppe von H, genau wie Y. Jetzt haben wir da zwei, die wir mit Südorf per Konjugation aufeinander abbilden können. Jetzt sind also Y, minus 1, mit Südorf existiert ein H aus H, sodass, und jetzt geht's los, und wir sehen dann auch gleich, warum wir fertig sind, oder? Denn jetzt haben wir ja gleich was im Normalisator von Y, der gibt aber ein H, und dann sind wir gleich fertig. Blablabla, jetzt sind die da drin, jetzt existiert ein H, so dass Y hoch H, und jetzt muss ich ein bisschen, das ist schade. für die letzten drei Zeilen. G kommt also jetzt auch aus H und das ist aber ganz schlecht, denn G war vorausgesetzt als Element außerhalb von H. Der Widerspruch kommt von diesem Fall, dass Y ungleich 1 ist. Also tritt dieser Fall nicht ein. So, ich schreibe mir jetzt kurz auf, dass ich da Y direkt als Fehleruntergruppe hernehmen möchte nächstes Mal. Und dann ist das nämlich alles schön. So, einmal gucken. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben.
Wir hatten alles von B bis E. Dann haben wir gerade gezeigt, aus B folgt A. Aus A folgt B ist eine Übungsaufgabe. Dann haben wir alles. So, das war jetzt einmal sehr viel stark hier angewertet. Mit sehr vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
Okay, und das und auch Verallgemeinerung dieses Begriffs, da gibt es dann noch so Strongly P-Generated Core oder so von Aschbacher, also da gibt es haufenweise Zeug in der Literatur. Ich habe mir gedacht, da für Fixität für uns zuerst die Primzahl 2 auf dem Plan erschienen ist und deswegen stark 2 eingebettet untergruppen, dass wir jetzt nochmal ein Resultat beweisen, was so ähnlich aussieht, noch, da kommen noch ein, zwei Geschmacksrichtungen dazu, für die Primzahl 2. Und dann gucken wir, dann haben wir diesen kleinen Ausflug quasi beendet und dann gucken wir, wie stark eingebettet sein bei Fixität um die Ecke kommt. Wenn da alle einverstanden sind und es jetzt gerade keine Fragen dazu gibt. Gut, dann kommt jetzt das nächste Lemma. Oh, kann ich vielleicht Teile stehen lassen? Moment, das ist immerhin ja so ähnlich. Also, ich bin bereit, das zu versuchen. Das könnte jetzt etwas lustig werden, aber ich möchte Teile des Lemmas stehen lassen und Teile der Notation weiter benutzen. Gucken. Wenn das zu schrecklich wird, wische ich alles wieder. Ah, genau, die Perspektive ist anders. Wir hatten nämlich jetzt gerade die Perspektive der Untergruppe H und wie die in G liegt und was die für Eigenschaften hat. Jetzt nehmen wir die Perspektive der großen Gruppe G ein und es geht immer darum, dass G irgendwas hat oder nicht hat oder irgendwelche Eigenschaften hat. Es ist also doch ein bisschen anders, aber wir lernen erkennen, dass wir sehr ähnliche Argumente verwenden, teilweise. Und die Primzahl ist jetzt die ganze Zahl 2. Also fange ich an mit, für G sind gleichwertig. G ist unsere erste Gruppe. Und dann ist das erste, G hat eine stark 2 eingebettete, 2 lässt man in der Literatur normalerweise weg, Untergruppe. Das ist die erste Aussage. Kann ich das recyceln? Nee, das ist. Im Prinzip. Ich habe jetzt die Wahl, hier meine Reihenfolge zu verändern, das kann nur schief gehen. Oder an der Tafel nach A erstmal E hinzuschreiben. Das stört vielleicht nicht, oder? Bevor ich jetzt versuche, das hier irgendwie hübsch zu machen, oder originell, und originell und hübsch ist ja nicht immer das Gleiche, ich mache es einfach neu. G hat eine Staatseinheitliche Untergruppe. G hat eine Untergruppe gerader Ordnung, die. Ich schreibe jetzt einfach nach Text. Das ist dann auch irgendwie sehr, sehr Bender, jedenfalls an der Stelle, weil er nämlich in seinen alten Arbeiten auch manchmal solche Sachen wirklich mit Text gemacht hat. Dafür waren die Beweise oft sehr kurz. Gerade Ordnung, so. Die Dezentralisator jeder ihrer Evolutionen enthält. So, das hätte man das auch anders schreiben können. Aber nicht alle Elemente aus G von gerader Ordnung. Und das ist eine komische Eigenschaft. Ich finde das sehr schön. Das ist eine wirklich seltsame Eigenschaft. Eine Untergruppe gerader Ordnung. Und immer dann, wenn ich mir aus dieser Untergruppe eine Evolution schnappe, dann liegt der Zentralisator da drin. Aber es gibt irgendwo auf der Welt noch andere Elemente gerader Ordnung, die nicht in dieser Untergruppe liegen. Okay, das war Aussage B. Aussage C, die ist auch wieder so ein bisschen seltsam. Es existiert eine Teilmenge, die heißt jetzt T. Eine echte Teilmenge sollte ich schreiben. Eine echte, Entschuldigung, das ist jetzt sehr klein. Eine echte Teilmenge T ungleich nicht die leere Menge, also nicht leer und auch und echt, nicht die leere Menge, der Menge aller Evolutionen I von G, der Menge I aller Evolutionen von G, und zwar mit der Eigenschaft, dass keine Evolution in T mit einer Evolution außerhalb, also in I ohne T, vertauschbar ist. Zwei Klicken daherkommen und die aus der einen spielen nicht mit denen aus der anderen. Ja, fühlt sich ganz anders an als das Lemma davor, oder? Irgendwie ganz seltsam, nochmal eine völlig andere Geschmacksrichtung. Jetzt kommt Teil D. Das ist auch nochmal interessant, aber wirkt ein bisschen so wie Teil C. Es gibt eine nicht mehr eine echte Teilmenge der Menge der zwei Sydow-Untergruppen, die nenne ich jetzt mal M. Es existiert eine echte Teilmenge M, nicht mehr von der Menge der zwei Sydow-Untergruppen von G, die hat immerhin eine schöne Bezeichnung. Das, jetzt kommt auch wieder so eine interessante Eigenschaft. So, dass jede zwei Sydow-Untergruppe, die in M liegt, mit jeder außerhalb trivialen Durchschnitt hat. Hallo. Aussieht. G hat eine echte Untergruppe H, gerader Ordnung, derart,
dass der Normalisator aller nicht-trivialen Zweilagergruppen schon da drin liegt. Das sieht also ein bisschen aus wie Aussage B aus dem Lemma davor und ist halbwegs vertraut. Ja, für alle Primzahlen galt, also auch für 2. Sprich, für 2 haben wir da jetzt wirklich so einen riesen Präsentkorb an Zeug, was wir verwenden können. Und ich finde diesen Roman-Style gar nicht schlecht. Aber für nächstes Mal werde ich mir überlegen, wie man mit dieser Notation das ganz kompakt hinschreiben kann.
Für die, die das lieber mögen. Okay, dann wische ich jetzt eine Runde und dann beweisen wir das mal alles.
Ein bisschen was können wir zitieren. Und dann gibt es eben diese interessanten Aussagen, wo wir ein bisschen überlegen müssen. Und da, wo das dann später in Fixitätsarbeit eingeht, da habe ich mir jetzt auch überlegt, nochmal neu zu argumentieren, nicht so wie in dem, was wir schon veröffentlicht haben, weil ich das so schön finde, diese Sachen von Bender auch wirklich zu benutzen. Also das, was wir da jetzt beweisen, wenn man 6.6,
das steht nicht so gut, aber so ähnlich
und mit wenigen Argumenten, die wir jetzt hier etwas ausführlicher gestalten, in seiner Originalarbeit drin, in der die schon über die ich schon geredet habe, transitive Permutationsgruppen, bei denen jede Funktion genau einen Punkt festlässt. Ja, also irgendwie sehr schön gerade für mich das zu machen und eine super Entschuldigung, sich diese Arbeit mal näher anzugucken, denn die ist wirklich schön und ja auch eine wegweisende Arbeit in der Geschichte der endlichen Gruppentheorie.
Zusammen mit einigen anderen eigentlich. Ist keine Entschuldigung zu schwach, um sich diese klassischen Arbeiten anzugucken. Los! Sind wir eigentlich zeitlich dabei? Ach so, ja. Sehr schön. Ich habe schon darüber gesprochen, gerade beim Anschreiben, dass E so eine ähnliche Geschmacksrichtung hat wie B aus dem Lemma davor. Und da wir die Definition für stark 2 eingebettet ja schon kennen, vorhin stand da halt P eingebettet und dann stand da diese Eigenschaft B und die beiden sind gleichwertig. Das können wir jetzt quasi hier zitieren und können sagen, naja, dann sind auch hier A und E gleichwertig im Spezialteil der Primzahl 2. Der einzige Unterschied, den man da sehen kann, wenn man auf den Wortlaut guckt, ist, dass wir vorhin in Aussage B uns nur Untergruppen einer speziellen vorher gewählten Sydow-Untergruppe angeguckt haben, von H. Und das spielt aber keine Rolle, weil wir ja innerhalb von H den Satz von Sydow anwenden können. Deswegen ist das, was hier in E steht, tatsächlich gleichwertig zu dem, was wir vorher bei dem Lemma 6.5 in Teil B stehen hatten. Hier das A und E gleichwertig sind. Jetzt möchte ich, was möchte ich denn jetzt machen? Aus A folgt B.
Das kommt als nächstes. Aus A folgt B. Dann nehmen wir uns jetzt also eine stark 2 eingebettete Untergruppe her und nehmen sie H und dann müssen wir irgendwie Aussage B nachweisen, der Witz wird sein, dass diese stark eingebettete Untergruppe H die Eigenschaft hat, die da in B steht. Stark 2
Und jetzt gucken wir mal, ob wir das nachweisen können, was da in B steht. Wir können jetzt ja schon benutzen, dass A und E gleichwertig sind. Und immer dann, wenn man eine Involution hat, hat man ja eine davon erzeugte nicht-triviale Zweiuntergruppe. Und deren Normalisator ist dasselbe wie der Zentralisator der Involution. Sodass also jetzt, wenn wir E mitbenutzen, wir schon wissen, dass für alle Involutionen in H der Zentralisator in H liegt. Das können wir jetzt ja schon mal festhalten. Also nochmal, das Argument war, dass wir die Gleichwertigkeit von A und E ja schon haben. Das heißt, wenn wir jetzt von A aus losargumentieren, können wir das, was in E steht, mitbenutzen. Und ich benutze das in dem Spezialfall, dass diese Zweiuntergruppe X von H von einer Involution erzeugt wird. Dann ist nämlich der Normalisator davon genau der Zentralisator der Involution. Sprich, die liegen alle in H. Okay. Und das ist die halbe Miete. Ne? In B steht Untergruppe gerader Ordnung, check, die den Zentralisator jeder ihrer Involutionen enthält, check. Und jetzt kommt's, aber nicht alle Elemente von B von gerader Ordnung. Das ist jetzt diese etwas seltsame Aussage, um die wir uns noch kümmern müssen. Nehmen wir doch mal an, dass eben doch jedes Element von G von gerader Ordnung in H liegt. Angenommen, so, was wird daraus jetzt alles folgen? Wir können uns ja mal die Menge aller Elemente gerader Ordnung angucken. Was ist denn da so groß? Ich würde ja mal behaupten, dass die unter Konjugation abgeschlossen ist. Denn Konjugation erhält die Elementeordnung. Wenn ich also mit einem Element gerader Ordnung starte, kriege ich nach Konjugation wieder eins. Das heißt, die Menge dieser Elemente ist unter Konjugation abgeschlossen und damit ist ihr Erzeugnis ein Normalteiler. Jetzt nenne ich also das Erzeugnis aller Elemente gerader Ordnung von G n und dann ist das ein Normalteiler von G. Jetzt schnappen wir uns ein Element aus G, was nicht aus H kommt. Buchstaben, Buchstaben, Buchstaben ist jetzt, was habe ich noch nicht? Y. Aus G oder H. Na gut, wir sehen jetzt, glaube ich, was der Trick ist. Ne? Das ist ja der übliche. Der Normalteiler, der in H liegt, bleibt bei Konjugationen unter Y invariant. Also liegt er einerseits in H und andererseits in H plus Y. Y kam aber aus außerhalb von H und deswegen ist mit der stark eingebettete Eigenschaft H geschnitten H Y eine Gruppe ungerader Ordnung. Das geht jetzt nicht so richtig gut. Beziehungsweise würde dazu führen, dass es einfach keine Elemente gerader Ordnung gibt. Und das ist nicht so. Wir reden hier über eine Gruppe, die insgesamt gerade Ordnung hat, weil die Primzahl 2 die Gruppe Ordnung teilt. So, das war jetzt aus A folgt B.
Denn wir haben einen Widerspruch zu der Annahme, dass alle Elemente klare Ordnung enthalten. Okay, das war die Richtung. Jetzt möchte ich von B zu C laufen. Achso, ich warte erstmal kurz. Wenn ich zu schnell bin, bitte bremsen. B von C. Da haben wir jetzt also diese spannende Untergruppe mit dieser interessanten Eigenschaft und wollen dann irgendwas über die Involutionen rausfinden und diese zwei Klicken finden. Okay. Dann nehme ich mir so eine Untergruppe H, ja? Ja?
Also. Die erste Zeile, endet der Satz da mit dem und oder ist das das B, was dort
da ist? Entschuldigung, ja, ich habe da am Ende ein Testchen gemacht. Beim Anschreiben war das, glaube ich, klar, aber wenn man jetzt später drauf guckt, verstehe ich, dass das seltsam ist. Das sieht so aus.
Okay, ja.
In dem vorherigen Lemma hatten wir halt so Teile A und B, die fast genauso aussahen. Und wenn man die benutzt, dann kommt hier diese Gleichwertigkeit raus. Deswegen.
Ja,
ja, danke. Okay, aus B folgt C. Ja, sei H so eine Untergruppe wie in B. Und dann schnappe ich mir die Menge aller Involutionen in dieser Untergruppe H. Die nenne ich T und das soll es dann tun. Sei T die Menge aller Involutionen in H. Das ist eine... ist das... Ja, wir überlegen uns gleich, warum das eine echte Teilmenge aller Involutionen ist. Das sollte ich vielleicht auch nochmal einen Namen geben. Sei I die Menge aller Involutionen in G. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal zwei Sachen überlegen. T soll nicht leer sein und T soll nicht ganz I sein. So, warum ist T nicht leer? In Voraussetzung B steht, dass diese Untergruppe H eine Gruppe gerader Ordnung ist. Insbesondere ist die Ordnung also durch zweiteilbar und dann gibt es darin eine Involution. Deswegen ist T nicht leer. So, jetzt ist noch die Frage, ob das vielleicht schon alle Involutionen sein könnten. Angenommen, das wäre so, dann überlegen wir uns jetzt einen Widerspruch zu dieser interessanten Eigenschaft, dass es außerhalb von H noch Elemente gerader Ordnung gibt. Angenommen, es sei T gleich I, also die Menge aller Funktionen. Dann nehme ich mir jetzt ein Element von gerader Ordnung her aus G außerhalb von H. Und im Prinzip überlegen wir uns jetzt einfach nur, dass wenn ich so ein Element habe und dann die davon erzeugte zyklische Gruppe, dass dann jedes Element in dieser Gruppe mit allem da drin kommutiert, weil die ja zyklisch ist. Und wenn ich ein Element gerade Ordnung benutze zum Erzeugen einer Untergruppe, dann hat diese Untergruppe gerade Ordnung und enthält deswegen eine Involution. Der Witz ist jetzt also so ungefähr der, ich schreibe das gleich noch ordentlich hin. Der Witz ist jetzt ungefähr der, in der von G erzeugten Untergruppe liegt eine Involution, die liegt nach unserer Annahme in H. Und deswegen liegt ihr ganzer Zentralisator in H, denn das steht ja auch in B drin. Und dann muss aber diese ganze zyklische Gruppe davon verschluckt werden und in H landen, was aber nicht geht, wenn wir mit einem Element von außerhalb von H angefangen haben. So, das ist der Witz und das schreibe ich jetzt ordentlich hin. Thank you.
Diese zyklische Gruppe zentralisiert alles, was da drin liegt. Deswegen wird das Erzeugnis von klein g im Zentralisator von zum T und deren Zentralisator liegt aber nach Voraussetzung B in H. Und das ist ein Widerspruch, ein ganz offensichtlicher, den ich nicht weiter kommentiere. Okay, also ist T nicht ganz I und ist damit ein Kandidat für die Menge T, die wir suchen. Kreide, die hier so ganz unten reingerutscht ist und die echt nicht raus will. Okay, dann nicht. Niemand wird gezwungen. So, gucken wir mal. Ja, sind soweit. Dann sind wir jetzt ja schon einen guten Schritt weiter. Dann zeigen wir noch, dass diese letzte Eigenschaft gilt, nämlich dass Involutionen aus T höchstens innerhalb der Menge T miteinander vertauschbar sind, aber nicht mit etwas außerhalb. Okay, genau, so wie das da steht. Also schnappen wir uns. Ja, das Argument steht im Prinzip auch schon da. Wir schnappen uns mal so eine. Ich kann ja mal T aus T nehmen und S aus I ohne T. Ist eigentlich fast klar, aber ich denke, ich schreibe es trotzdem einmal hin. Wenn wir kommutierten, also wenn der Kommutator 1 wäre, dann wäre ja S im Zentralisator von T. T kommt aus T, das waren die Evolutionen aus H, deren Zentralisatoren liegen in H. Also wäre S jetzt eine Involution in H und müsste damit doch in der Menge T liegen, denn so war die ja definiert. Und das ist jetzt der Widerspruch. Okay, also haben wir da alles und können jetzt zur nächsten Richtung kommen. Diesmal starten wir mit C und ich glaube, wir zeigen als nächstes D. Es fehlt ja auch gar nicht mehr so viel. Genau, aus C folgt D und dann machen wir noch aus D folgt A. Dann haben wir alles. Hier wird jetzt der Witz sein, ich nehme erstmal eine Notation her, die in C steht. C. Und hier ist jetzt die Idee, dass wir uns die Menge aller zwei Sylow-Untergruppen von G hernehmen, in denen eine Involution liegt aus der Menge T. So basteln wir jetzt eine Menge von zwei Sylow-Untergruppen, die ein Kandidat ist für die Menge M. Und dann zeigen wir einfach, dass alles passt. So, das ist jetzt also der Witz. Das ist also M, die Menge aller S, aller zwei Stoffuntergruppen von G mit der Eigenschaft, wie kann ich das machen? Ich glaube einfach, S geschnitten T ist nicht leer, ne? Das reicht. In S liegt eine Involution aus T. Ja, ich denke, das ist ausreichend. Das ist jetzt eine Teilmenge der Menge der zwei Sylow-Untergruppen und wir müssen wieder gucken, warum ist die nicht leer, warum ist die nicht alles. Ich argumentiere nur, warum das nicht die ganze Menge der zwei Sylow-Untergruppen ist, warum ist die denn nicht leer. Mal kurz überlegen. Okay. Okay, ich habe diese nicht leere Menge T und jede Involution liegt in einer 2-Sydow-Untergruppe. Also gibt es eine, die dann so eine Involution aus T enthält. Das heißt, in dem Moment, wo T nicht leer ist, ist diese Menge M nicht leer. Gut. Und als nächstes müssen wir uns mit der Frage befassen, warum es nicht alle sind. Also wieder angenommen. Die Menge aller 2-Sydow-Untergruppen. Dann. Okay. Der Witz wird sein, dann zu zeigen, dass dann T und I auch übereinstimmen müssen. Und das machen wir, indem wir jetzt anfangen mit einem Element aus M, also einer solchen 2-Sydow-Untergruppe. Und einer zentralen Involution. Sowas gibt es immer, weil bei zwei Gruppen, die nicht trivial sind, das Zentrum nicht trivial ist. Sei also P aus dieser Menge M. Sei N. Ja. Und jetzt nehme ich aus dem Zentrum von P eine Involution. P kommt aus Skript M, das heißt, dass in dieser 2-Sydow-Untergruppe P irgendeine Involution aus T liegt. Irgendeine. Die zentrale Involution ist mit allem vertauschbar, also mit dieser Involution aus T, also muss die selber aus T kommen, wegen dieser interessanten Eigenschaft, dass die nicht miteinander spielen, wenn sie von verschiedenen Seiten kommen, sozusagen. Also, dann Z mit einer Involution aus T, liegt also in T. Ah, Moment. Diese zentrale Involution ist mit jeder Involution in P vertauschbar. Mit dem gleichen Argument liegen also jetzt alle Involutionen aus P in T. Und mit dem Argument kriege ich alle Involutionen aus der ganzen Gruppe in die Menge T rein. Somit liegen alle Involutionen aus P in T. Und da ich das jetzt ja für jede Sydow-Untergruppe von G machen kann, die Annahme war ja, dass die alle in der Menge M liegen, kriege ich also alle Involutionen auf der ganzen Welt in die Menge T rein. Und das ist die Annahme, die oben steht, dass M die Menge aller 2-Sydow-Untergruppen ist. Dieser Widerspruch zeigt, dass M eben doch eine echte Teilmenge der Werte dieser Sydow-Gruppen ist. Und damit haben wir jetzt wieder einiges von dem, was in D steht, geschafft. Und wir müssen uns jetzt noch klar machen, dass die Leute aus Skript M mit denen von außerhalb trivialen Durchschnitt haben. Einfach zu Fuß los. Verhalte mal das P von oben. P aus der Menge M. Und dann nehme ich mir ein, sagen wir mal, Q von außerhalb. Und dann gucke ich mir den Durchschnitt an. Wenn wir überlegen, was los wäre, wenn der Durchschnitt nicht trivial wäre, Das sind ja zwei Gruppen. Der Durchschnitt ist eine Zweigruppe. In dem Moment, wo der nicht trivial ist, liegt darin eine Involution. Wo kann denn die jetzt herkommen? Naja, einerseits ist es eine Involution aus P und wir haben uns klar gemacht, dass die alle in T liegen. Aber andererseits ist es eine Involution in Q, kommt also aus so einer Zwei-Sylophone-Gruppe von außerhalb von M. Und wenn das beides eintritt, die Involution kommutiert ja mit sich selbst, dann widerspricht das dieser Eigenschaft der linearen Involution in T. Gleichzeitig in T und außerhalb von T, und das geht nicht. Wieder mit dem Argument von vorher, sobald da etwas in T ist, zieht es ja alle Evolutionen, die damit kommutieren, mit da rein und dann damit auch über eine zentrale Evolution von Q, alle Evolutionen in Q, und dann wäre Q selber ein M. Das ist es aber nicht. Das schreibe ich jetzt nicht alles hin, aber das ist das Argument, das wir gerade schon gesehen haben. Und das ist auch sehr Wender, dass man irgendwo anfängt, dann hat man so eine Eigenschaft und dann zieht man ganz viel dahin, durch ganz viele Infos, oder man verknüpft das mit anderen Leuten, die dann die gleiche Eigenschaft haben, so wie bei einer ansteckenden Krankheit. Wir haben das ja schon gesehen in Gruppentheorie 1, weil bei einer sehr zahmen Anwendung der Bender-Methode, die Bender-Methode ist diese Methode, wo man maximale Untergruppen hat und die irgendwie in Beziehung setzt und dann da Eigenschaften hin und her schiebt. Und wir haben das damals, als wir das für mein Dissertationsprojekt verwendet haben, da haben wir da immer über Infektionen gesprochen. Und das war vor der Pandemie halt auch noch lustiger als jetzt. So, was fehlt uns noch? Uns fehlt noch aus D folgt A. Also wische ich jetzt eine Runde. Da beginnen wir jetzt mit so einer Teilmenge der Menge der zwei Sylophuntergruppen, Skript M, und wir wählen die mal so klein wie möglich. Das heißt Skript M, I in D, und so klein wie möglich, damit meine ich anzahlmäßig so klein wie möglich. Wir reden über endliche Gruppen, deswegen ist die Anzahl der Elemente endlich. Ich möchte ja zu A. Das heißt, ich möchte eine stark 2 eingebettete Untergruppe finden. Und die bastle ich mir, indem ich die Menge aller Gruppenelemente hernehme, die diese Menge Skript M unter Konjugation invariant lassen. Sei also A die Menge aller Gruppen G, für die gilt, für alle zwei Sylophuntergruppen, die aus Skript M kommen, ist auch das Konjugierte unter diesen Elementen jeweils wieder in M. Also einfach der Stabilisator dieser Menge. Bei Konjugation. Und ich werde jetzt nicht beweisen, dass das eine Untergruppe ist, sondern werde nur zwei Worte dazu sagen. Erstmal ist das nur eine Teilmenge von G. Aber wenn man sich diese Charakterisierung als Stabilisator dieser Menge anguckt und dass wir hier mit Konjugation argumentieren, dann ist eigentlich klar, dass das eine Untergruppe wird. Man kann es auch mit dem Untergruppenkriterium machen, dass man strahlende Element macht, das offensichtlich. Mit je zwei Elementen auch eins mal das Inverse vom anderen, H ist eine Untergruppe. Und es ist eine Untergruppe, die, weil ja, wenn ich mit einem Element aus M anfange, ich beginne den Satz neu. M, Skript M ist nicht leer. Es gibt da also so eine Zwei-Sylow-Untergruppe drin. Das ist eine Zwei-Sylow-Untergruppe von Herz G. Die stabilisiert sich selber. Das heißt also, dass diese Zwei-Sylow-Untergruppe selber in H liegt und deswegen enthält H eine Zwei-Sylow-Untergruppe von G. Hat insbesondere eine Ordnung. Von außerhalb und möchte mir den Durchschnitt angucken. Und Moment, da gab es noch einen kleinen Trick vorher. Achso, ja, das hatten wir alles. H oder Ordnung. Warum ist H eine echte Untergruppe von G? Das ist vielleicht noch interessant. H gleich G. Ja, was wäre denn los? Wenn H gleich G wäre, dann würden ja alle Elemente aus der Menge G dieses Skript M invariant lassen und dann müsste das die Menge aller zwei Sylow-Untergruppen sein, ist es aber nicht. So, jetzt nehmen wir uns ein Element von außerhalb von H her. G, G, H. Und wir betrachten H geschnitten mit H hoch G. Warum mache ich das hier nicht? Ich behaupte, dass wir jetzt fertig sind, weil M einfach die Menge der zwei Sylow-Untergruppe von H ist. Ich weiß ja nicht. Ich gucke da jetzt nochmal drauf.
Auf die Gefahren, dass das irgendwie einfach wieder ist, was ich jetzt versuche. Aber ich sehe das nicht. Also, selbst wenn man jetzt sofort sieht, dass M genau die Länge der zwei Sylow-Untergruppen von H ist, dann finde ich nicht, dass da offensichtlich daraus folgt, dass H stark eingebettet ist. Ich finde schon, dass man da noch einmal kurz hingucken muss. Sei also G aus G ohne H und sei meinetwegen S die zwei Sylow-Untergruppe von H geschnitten H auf G. Okay. Eine Zwei-Sylow-Untergruppe von S liegt in diesem Durchschnitt, also in einer Zwei-Sylow-Untergruppe von H. Und was wir jetzt zumindest gesehen haben, ist, dass jede Zwei-Sylow-Untergruppe von H in M liegt. Ich glaube, dass M die Menge aller Zwei-Sylow-Untergruppen von H ist, das kann man, glaube ich, tatsächlich hier direkt sehen. Und dann gucken wir, warum A daraus folgt. Vielleicht mache ich hier mal so eine Nebenbemerkung. Die Menge der zwei Sylow-Untergruppen von H ist. Okay. S liegt hier drin, liegt also in einer zwei Sylow-Untergruppe von H und damit in einem Element von M, insbesondere sind dann alle, achso, das weiß ich sowieso schon. Ich glaube, ich möchte ja auch den gleichen Trick hinaus wie immer, nämlich dass, ach genau, die Elemente hier, wenn ich die Elemente hier drin hernehme und mit G hoch minus 1 konjugiere, dann kriege ich Elemente, die aus H kommen müssen, weil sie die zwei Sülow, weil sie die zwei Sülow-Untergruppe, aus der die kommen, ja stabilisieren. Ich glaube, so kann man es machen. Weiß noch nicht genau, ob ich das hinschreiben möchte. Seite S enthält in P aus dem Messer A, was das gleiche ist wie L. Dann, okay, sei das so. Und sei, jetzt macht das Ganze in H auf G. Sei S auch enthalten in, sagen wir mal, T. Einer Zweitelung von H auf G. Und jetzt möchte ich irgendwie sagen, für alle kleinen S aus S ist dann S hoch G minus 1. Diese Elemente, das kommt alles aus H. Irgendwie will ich darauf hinaus, dass ich jetzt wieder in H kombinieren kann, aber da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich nutze einfach die Pause, die wir gleich sowieso machen, um dann kurz drüber nachzudenken und dann vielleicht gleich am Anfang der Übung oder sonst einfach am Anfang der nächsten Vorlesung dieses kleine Argument noch nachzuliefern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, als ich diese Notiz für mich gemacht habe, dass das jetzt klar ist, war es mir klar und es ist mir dann gleich, wenn ich etwas Abstand habe, auch wieder klar und dann kann ich das sagen, was das Argument ist. Oder ich dachte, es sei mir klar, es ist es in Wirklichkeit nicht und ich muss wirklich 10 Minuten drüber nachdenken. Aber ich hoffe, dass beides akzeptabel ist und dann möchte ich hier unterbrechen. Es sei denn, jemand, der weiter weg ist von der Tafel, hat jetzt eine Idee, das auch machen. Ich glaube, es ist unser Standardtrick und ich bin nur gerade zu blöd, es zu sehen. Aber es war der letzte Schritt im Beweis, der uns noch fehlte. Deswegen habe ich kein Problem damit zu sagen, dieses letzte Argument, das besprechen wir einfach nachher oder nächste Woche. Denn ich wollte sowieso nach diesem Lemma unterbrechen. Einverstanden, dass wir jetzt Pause machen? Gut, dann denke ich jetzt darüber nach in der Pause. Und vielleicht denken noch mehr Leute darüber nach. Und dann reden wir darüber, wie dieses letzte Stückchen geht. Ich wische mal diesen Satzanfang weg. Und mache mir eine kleine Notiz und dann stoppe ich auch gleich die Audioaufnahme, denn wir reden dann ja über die Pause und über die Übung.